Drehmoment. Der Drehscheibe-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen im Drehmoment, dem Podcast des Drehscheibe-Magazins. Mein Name ist Max Wiegand, schön, dass Sie uns heute wieder zuhören. Twitter, das war lange der Ort im Netz, an dem sich Medienschaffende besonders wohlfühlten. Konnte man sich dort doch wie auf keiner anderen Plattform in Echtzeit über Geschehnisse in der Welt informieren, über aktuelle Themen austauschen und recherchieren und untereinander vernetzen. Doch mit der Übernahme durch Elon Musk im Oktober 2022 hat sich dort einiges verändert. So war Twitter zwar nie frei von Trollen und Hasskommentaren, doch seitdem Musk das Ruder übernommen hat, haben Fake News, Antisemitismus und Verschwörungstheorien auf X, wie Twitter mittlerweile heißt, deutlich zugenommen. Außerdem provozierte Musk mit Hitlergruß-ähnlichen Gesten und verbreitet selbst reichweitenstark Falschmeldungen und rechtsextreme Inhalte. Das führte dazu, dass viele Nutzerinnen und Nutzer, aber auch Medienhäuser das Netzwerk verlassen haben, darunter auch viele deutsche Lokalzeitungen. Doch ist das eigentlich der richtige Weg? Oder überlässt man so Verfassern von Falschmeldungen, Verschwörungstheoretikern und Populisten das Feld, beziehungsweise auch diesen einst so wichtigen Diskursraum? Darüber sprechen wir heute mit zwei Vertretern von Lokalzeitungen, die unterschiedlich mit dieser Frage umgegangen sind. Und zunächst spreche ich jetzt mit Benjamin Piel. Er war hier schon als Chefredakteur des Mindener Tageblatts zu Gast im Podcast. Aber seit Anfang dieses Jahres ist er gemeinsam mit Silke Hellwig Co-Chefredakteur des Bremer Weserkuriers. Und wenn man den Weserkurier auf X sucht, dann wirkt es so, als hätte es nie ein Profil der Zeitung dort gegeben. Der Account wurde tatsächlich vollständig gelöscht. Warum das so ist, das wollen wir jetzt Benjamin Piel mal selbst fragen. Und damit moin moin und herzlich willkommen im Podcast hier heute.
Moin, grüße Sie.
Ja, Herr Piel, vielleicht bevor wir zu den Gründen für den Rückzug Ihrer Zeitung kommen, wie relevant war denn Twitter eigentlich so in seiner ursprünglichen Form für das Lokale, vielleicht auch für Sie selbst? Und inwiefern trauern Sie der Plattform auch irgendwie hinterher?
Ja, das ist ein ganz zwiegespaltenes Bild, weil auf der einen Seite glaube ich, Twitter war in Wirklichkeit ja nie so relevant. Also wenn man das mal nach reinen Nutzerzahlen sich anschaut, dann würde ich greifen so vielleicht 1 Million Nutzer in Deutschland. Das ist ja nicht gerade eine ganz große Masse. Wenn man dann auch noch bedenkt, dass das vielleicht nicht unbedingt die Bevölkerungsgruppe war, die wir so als erste Ansprechpartner und als Kunden haben, sondern vielleicht auch eine sehr professionelle Bubble, dann war das zumindest für uns als Vehikel, um Menschen zu erreichen, glaube ich, nie so das ganz große Mittel. Das ist der eine Teil der Antwort. Der andere ist, dass ich als eben jemand, der in dieser professionellen Bubble auch unterwegs war, das schon vermisse, weil erstmal habe ich Twitter, muss ich zugeben, lange nicht so richtig gut verstanden. Aber als ich dann verstanden hatte, wie gut man das durchsuchen kann, wie schnell man da Echtzeitreaktionen auf Entwicklungen bekommen kann, da hat es dann eine hohe Attraktivität. Und die hat es aber leider dann mit der Zeit eben verloren, weil während man vorher da eine Vielfalt antraf an Meinungen, wo man sich wirklich auch dran reiben konnte, aber auch beide Argumente irgendwie für verschiedene Seiten bekommen hat, solange das der Fall war, war das gut. Und das hat aber mit der Zeit eben immer mehr abgenommen. Und dann wurde dieser Raum, der irgendwie eine Weile so sehr vielfältig und frei und offen war, wurde dann eben zu einem dann auch sehr hasserfüllten und irgendwie unangenehmen Raum, so wie es Facebook schon vorher gewesen ist. Und das ist schon, finde ich, eine schmerzhafte Entwicklung, die ist wirklich nicht gerade schön. Es ist irgendwie ein Stück weit verkommen, dieses Netzwerk.
Ja, und Sie haben ja dann beim Weserkurier entschieden, dass man eben da komplett sich zurückzieht. Können Sie beschreiben, was vielleicht auch so im Einzelnen dazu führte? Was war vielleicht auch so der Punkt, wo das Fass voll war? Um diese Entscheidung zu treffen?
Ich glaube, unsere Entscheidung war da viel pragmatischer, als man das sich vielleicht so auf den ersten Blick vorstellt. Das ist vielleicht ganz interessant. Wir sind auch nicht mit Pauken und Trompeten, das haben einige ja auch gemacht, mit Pauken und Trompeten da rausgegangen, haben das auch nicht irgendwo erklärt in Print oder so etwas. Das haben manche ja auch gemacht, ne? Nochmal so ein richtig großes Statement, das politisch aufladen und so. Das alles haben wir nicht getan, weil das zwar auch am Rande eine Rolle spielte, also dass dieser Raum hasserfüllter geworden ist, weniger vielfältig geworden ist. Das ist sicherlich eine Entwicklung, die uns da ein bisschen in die Karten gespielt hat und die auch zu einem gewissen Prozentsatz ein Thema war. Aber für uns war eigentlich der größere Anteil, die Gunst der Stunde ein Stück weit zu nutzen, dass sich dieser Raum irgendwie so ein bisschen aufgelöst hat und noch irrelevanter wurde, um zu sagen, wir müssen eh immer wieder drüber nachdenken. Was ist für uns eine relevante Plattform? Was wollen wir pflegen? Wo wollen wir Arbeit reingeben? Und müssen, glaube ich, auch mehr Mut haben insgesamt als Branche, immer mal wieder zu sagen, wir müssen uns dann auch von Dingen trennen, wenn wir feststellen, das ist für uns nicht so relevant. Wir können nicht noch immer andere Plattformen oben draufsetzen, sondern irgendwo muss man hinten nochmal was wegnehmen. weil ich glaube, dass die Arbeitsüberlastung, sonst kriegt man dann Overload, weiß gar nicht mehr, wie man das alles pflegen soll. Und da muss man manchmal auch den Mut haben. Und in dem Fall war gar nicht so viel Mut erforderlich, weil der Trend eh schon da war. Und da haben wir uns gesagt, das schneiden wir an der Stelle jetzt ab, ohne den ganz großen Bohai da drum zu machen, ohne das aufzuladen mit irgendeiner Metaebene, sondern ganz pragmatisch, haben das an der Stelle transparent gemacht, für eine Weile, ne? Ich weiß gar nicht, wie lange das, 3-4 Wochen haben wir da hingestellt, dass wir uns von der Plattform verabschieden und dann haben wir den Account gelöscht. Es war insofern eine viel pragmatischere Überlegung, als nur darauf abzielen, dass jetzt mit Trump und Musk und sonst was da irgendwie ungute Entwicklungen passiert sind.
Aber trotzdem baut man sich ja über Jahre hinweg auch eine Followerschaft auf. Wie viele waren das bei Ihnen am Ende?
Genau, aber das ist eine interessante Entwicklung, wenn man das gegeneinander hält. Wir können ja sehen, oder konnten das auch schon vorher sehen, wie viele Leute kommen dann eigentlich über Twitter auf unsere Plattform. Und das war wirklich verschwindend gering. Und wir hatten da, ich glaube, würde jetzt aus dem Kopf sagen, 54.000 Follower. Das ist für unsere Verhältnisse gar nicht so wenig. Aber der Effekt, nachdem wir es abgeschaltet haben, war genau null. Also wir sehen da keinen Effekt. Und das ist ja genau der Punkt, warum wir zum Beispiel bei Facebook noch sind. Wo ich immer finde, die Diskussion müssen wir auch aktiv führen, weil das ist ja ein mindestens genauso hässlicher Raum mit auch einem problematischen Algorithmus und das hat alles keine oder nicht ausschließlich gute Auswirkungen auf Gesellschaft, was auf Facebook passiert. Auch die Diskussion müssen wir führen, wollen wir da eigentlich noch sein oder nicht. Die haben wir hier im Haus auch aktiv geführt, aber sind da eben zum Schluss gekommen, auch aus relativ pragmatischen oder auch wirtschaftlichen Gründen, der Anteil der Menschen, die über Facebook zu uns auf die Plattform kommen, ist so hoch, dass wir uns nicht vorstellen können, da einen Schnitt anzusetzen, ohne nicht, was weiß ich, weiß nicht genau, wo der Wert liegt, aber sagen wir mal 15% oder so an Zugriffen dann zu verlieren. Und das war bei Twitter eben überhaupt nicht der Fall.
Die Nutzerzahlen sind bei Twitter allgemein, oder bei X muss man sagen, zurückgegangen. Es sind aber natürlich trotzdem immer noch auch viele Menschen da, auch Leute, die jetzt gar nicht unbedingt in der Medienbubble sind. Gab es denn da dann auch Reaktionen von Leuten, die den Weserkurier lesen, die das für sich da irgendwie zurückgemeldet haben? Wie wurde das so angenommen von der Leserschaft?
Wirklich original überhaupt keine Rückmeldung zu bekommen, jedenfalls keine, die mir bekannt wäre. Also auch das spricht da nochmal für, dass diese Plattform für uns nicht die Relevanz hatte, die man sich vielleicht hin und wieder auch mal eingebildet hat oder so. Es gab wirklich nichts, was da zurückkam.
Und andererseits wird ja jetzt von anderer Seite, vielleicht Leute, die auch noch da bleiben, Medienhäuser, die noch da bleiben, wird ja auch gesagt, man sollte diesen Raum jetzt nicht so kampflos überlassen. Bei Ihnen klingt das alles deutlich pragmatischer, aber stehen Sie auf die Haltung? Was würden Sie da sagen?
Ich kann diese Perspektive grundsätzlich gut nachvollziehen, weil ich immer der Meinung bin, wir dürfen auch Menschen, wo wir vielleicht manchmal die Neigung haben zu meinen, die sind eh verloren oder die können wir nicht mehr erreichen oder so. Ich finde, da dürfen wir eben nicht nachlassen und müssen immer wieder das Gespräch suchen, müssen uns auch unangenehmen Situationen aussetzen. Und auf dieser Schiene könnte man ja durchaus sagen, da muss man das auf Twitter auch machen. Da habe ich nur jedenfalls in unserem Fall, vielleicht ist das in anderen Häusern anders, nicht gesehen, dass da die großen Diskussionen stattfinden. Da wurden unsere Inhalte jetzt auch nicht groß kommentiert. Es gab einfach da keine Auseinandersetzung mit dem Thema. Das würde mich sonst vielleicht nochmal, hätte mich das vielleicht nochmal zum Nachdenken gebracht, weil man da vielleicht Menschen erreicht, die man anderswo gar nicht mehr bekommen kann. Aber das konnte ich einfach nicht erkennen. Es war in unserem Fall jedenfalls ein relativ toter Raum, wo nicht viel an Debatte überhaupt passiert ist. Insofern ist auch da mein Schmerz dann nicht so groß gewesen, weil ich meine, dass man da einfach nicht sehr viel aufgegeben hat am Ende.
Meine nächste Frage wäre sonst gewesen, ob Sie sich da so nach Alternativen auch umschauen oder ob Sie vielleicht auch erstmal zufrieden sind mit dem, was Facebook und Instagram so bieten. Es gibt ja jetzt diese neuen Twitter-Alternativen, die wieder so ein bisschen zurückgehen zu dem Modell Mastodon, aber mittlerweile vor allem auch Blue Sky, was da jetzt, glaube ich, nochmal einen guten Schwung genommen hat, gerade nach der US-Wahl. Sind das Optionen für Sie, da auch nochmal zu schauen, was da so geht? Oder?
Das ist knüpft ja anders an das, was ich vorhin gesagt habe, dass wir immer auch mal schauen müssen, wieder etwas zu lassen, bevor wir das nächste machen. Und ich habe da inzwischen eher die Neigung, nicht auf jeden Zug aufzuspringen. Das kann man auch, da kann man Vor- und Nachteile sehr gut diskutieren, ob man überall von Anfang an dabei sein sollte oder nicht. Das hat sicherlich auch Vorteile, das auszukundschaften. Aber ich bin da inzwischen zurückhaltender geworden und sage, erstmal gucken, andere machen lassen vielleicht und dann schauen, wo bilden sich Schwerpunkte. Weil wenn wir all die Plattformen, die es gibt, bespielen wollen, dann werden wir einfach irgendwann wahnsinnig, unsere Kräfte reichen dafür nicht, überall dort dann immer mit reinzugehen. Und am Ende stellt man fest, oh, ups, nach einem Monat schon wieder alles verpufft. Mhm. Ne? Also ich erinnere mich noch gut an Clubhouse. Mhm. Das war ja mal das heiße Ding. Da hat jeder gedacht, da kommt was ganz Neues, Großes. Und dann war es ja auch in der Anfangszeit so. Damals war ich noch beim Mindener Tageblatt, sind wir direkt bei Clubhouse eingestiegen, haben da auch so ein paar Sessions veranstaltet. Das war auch gar nicht so schlecht. Und das war irgendwie ein bisschen Pionierarbeit und hat dem Kollegen, der das verantwortet hat, auch Spaß gemacht. Aber in rasender Geschwindigkeit, so schnell wie es gekommen ist, war es irgendwie auch dann wieder Vergangenheit. Und ich glaube, das ist für uns einfach schwierig zu leisten, da jeden Peak, der da kurz nach oben schnellt, dann auch gleich zu bespielen. Deshalb bin ich da gerade, weil das so mosaikhaft und kleinteilig ist, erstmal ein bisschen, für uns jedenfalls, so ein bisschen skeptisch und zurückhaltend.
Jetzt wäre so meine letzte Frage nochmal so in Bezug auf Meta. Ne? Also Sie haben vorhin schon gesagt, Facebook funktioniert besser für Sie. Und haben aber auch gesagt, fand ich auch nochmal interessant, dass eben Facebook auch kein einfacher Ort ist. Instagram sicherlich auch nicht nur. Dazu kommt ja jetzt auch die Sache, dass eben Mark Zuckerberg jetzt da doch für Aufsehen gesorgt hat, dass er eben sich ja auch direkt demonstrativ hinter Trump gestellt hat und jetzt auch diese Faktenchecks, die unabhängigen Faktenchecks zurücknehmen will. Vielleicht nochmal so die Frage, müssen wir da grundsätzlich auch überlegen, das habe ich bei Ihnen auch vor so ein bisschen rausgehört, inwiefern machen wir uns da abhängig von diesen Plattformen und auch von der Willkür der Betreiber?
Total. Ich finde das alles ganz, ganz schrecklich, diese Macht der Plattform, die so überwältigend, überbordend ist, wo wir im Grunde genommen gar keine Chance haben, noch nicht mal nachzuvollziehen, was wird da wie, wem ausgespielt, was auch sehr willkürlich ist. Heute kann es so sein, morgen schon wieder ganz anders. Völlig liegt das im Dunkeln. Dann finden Entwicklungen statt, die wirklich, ich finde, antidemokratisch sind am Ende, schwer zu ertragen. Die ganze Entwicklung auch mit Free Speech, wie man das so nennt in Amerika, als Vorstellung von jeder kann alles sagen, das ist, finde ich, nicht die deutsche Variante von Meinungsfreiheit, wo man ja immer noch aus guten Gründen Grenzen kennt, wenn es um Falschbehauptungen geht oder um Beleidigungen und so. Ich finde diese willkürlich gegriffene Free Speech-Nummer, wo man einfach alles rausblasen kann, ganz befremdlich. Und ja, da finde ich, muss man immer wieder hinschauen, was man da will und nicht. Und man ist immer in dem schrecklichen Zwiespalt, das finde ich wirklich eine ganz schwierige Nummer, in dem Zwiespalt auf der einen Seite zu wissen, das beschert einem große oder größere Reichweiten, sodass man irgendwie sich auch gebunden fühlt und nicht mal eben so sagt, ach, da gehen wir jetzt auch raus. Und auf der anderen Seite zu wissen, dass diese Übermacht der Plattform eigentlich völlig schädlich ist. Also insofern finde ich auch bei jeder Auseinandersetzung, geht man jetzt auch auf TikTok, frage ich mich immer wieder, ist das gesund, weil man an Orte geht, wo junge Menschen nun mal sind? Und wenn man das nicht tut, dann erfahren sie auch gar nichts von einem und dann hat man vielleicht auch nichts gewonnen. Das ist die eine Seite. Oder geht man wieder auf die nächste Plattform, was nur der Plattform höchstens hilft und uns eher schadet. Ich finde, das ist eine ganz, ganz schwierige Diskussion. Ich habe da selbstverständlich keine Lösung für, hat ja niemand. Aber ich finde, wir müssen an das Thema Social Media rangehen, weil ich finde, die Effekte, die davon ausgehen, so negativ, so zerstörerisch. Also wenn ich sogar sehe, dass ältere Menschen, ja, die man eigentlich als normale Gesprächspartner kennt, gut sortierte Gesprächspartner kennt, die plötzlich mit Dingen anfangen, wo man denkt, wo hat er denn das jetzt her? Und dann merkt man eben, auch der ist durch Social Media Beeinflussung regelrecht Gehirn gewaschen. Ich finde das wirklich zunehmend befremdlich. Und ich sage mal, in meiner Traumvorstellung müsste es eigentlich so sein, für jede Meinung, die man da bekommt als Extrempol, müsste man eigentlich gleichzeitig vom Algorithmus eine Gegenmeinung eingespielt bekommen, damit irgendwie Menschen wieder dahin kommen, sich informiert eine Meinung bilden zu können und nicht die ganze Zeit von Propaganda bespült und Gehirn gewaschen werden und auch noch denken gleichzeitig, das finde ich das besonders Schlimme, gleichzeitig auch noch denken, ja, ich bekomme ja hier die wirklichen Nachrichten geboten und bin sozusagen privilegierter Teil einer wissenden Minderheit oder so. Das sind so ganz merkwürdige Effekte und ich glaube, wir müssen da, wie immer wir das tun, vielleicht auch als EU-weites Projekt oder so, irgendwie weiterkommen als an dem Punkt, wo wir heute sind. Sonst weiß ich nicht, wohin das noch führen soll.
Ja, das würde ich mal als Schlusswort so stehen lassen. Es ist eine schwierige Diskussion, aber wir haben mal zumindest mal reingehört, wie das jetzt bei Ihnen auch dazu gekommen ist und wo wir da vielleicht noch weiterdenken müssen. Ganz vielen Dank, Herr Piel, dann für das Gespräch und für den Einblick in Ihre Entscheidung.
Danke Ihnen herzlich. Ciao.
So, von Bremen gehen wir jetzt nach Augsburg zur Augsburger Allgemein. Dort hat man nämlich einen anderen Umgang mit X gewählt. Man hat weiterhin einen Account. Dort werden weiterhin Links zu Artikeln der Redaktion gepostet. Und warum das so ist, das möchte ich jetzt gerne Peter Müller fragen. Er ist Co-Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen. Hallo Herr Müller, herzlich willkommen im Drehmoment. Schön, dass Sie da sind.
Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Hallo Herr Wiegand.
Ja, Herr Müller, wenn wir nochmal so auf das alte Twitter zurückschauen, inwiefern vermissen Sie das vielleicht auch als Journalist in dieser ursprünglichen Form? War das für Sie irgendwie relevant?
Ja, das war schon relevant. Ich vermisse es auch. Ich vermisse auch schon die hellblaue Anmutung und das zwitschernde Vögelein, wenn ich das so sagen darf. Das wirkte natürlich alles auch schon so viel angenehmer als dieses brachiale, schwarz umkleidete X jetzt. Ich habe Twitter, ehrlich gesagt, als Journalist schon sehr gut brauchen können, als Korrespondent, erst in Berlin, dann in Brüssel, weil man halt wahnsinnig schneller, ehrlich gesagt, als über Agenturen, selbst wenn man vor einem Agenturprogramm sitzt, über die für einen selbst relevanten Dinge gut informiert wird und natürlich auch eine Meinungsvielfalt bekommen hat, die der eigenen Recherche, aber auch der eigenen Entscheidungsfindung schon immer gut geholfen hat. Also insofern, ich war jetzt nicht rund um die Uhr auf Twitter, aber ich war über die Zeit dann schon ein kleiner Fan von dieser Anwendung. Ja, das stimmt schon.
Mhm. Und nun, ja, da gab es die Übernahme und wir haben auch mittlerweile Studien, die sagen, da ist eben viel an schlimmen Inhalten, extremistische Inhalte, Verschwörungstheorien, Fake News und so weiter, sind da mehr an die Oberfläche gekommen, als es sie vorher gab. Das sagen Studien, aber wie ist auch so Ihre eigene persönliche Wahrnehmung darauf? Haben Sie das auch so mit zu spüren bekommen, dass seitdem Musk übernommen hat, dass sich da verschlechtert hat das Klima?
Also das ist natürlich jetzt die eigene Wahrnehmung, aber das ist aus meiner Sicht eindeutig so. Ich würde auch behaupten, ich bin jetzt da kein super Experte, das ist wirklich nur, wie ich es erlebe. Ich würde auch behaupten, dass es in letzter Zeit, also in den letzten Monaten, als dann immer deutlicher wurde, wie eng Musk doch in diesem Wahlkampf an Donald Trump ranrückte, dass das nochmal deutlich schlimmer geworden ist. Vielleicht ist es aber auch so, dass es dann durch diese ganze Wahlkampfbeeinflussung mit der AfD in Deutschland, diesem Interview mit Alice Weidel, dass es dann eben nochmal stärker ins Bewusstsein gekommen ist. Aber in der Tat ist es natürlich so, dass mir auch bestimmte Personen jetzt wirklich fehlen, denen ich bislang gefolgt bin und von denen ich viel gelernt habe und die halt einfach jetzt X den Rücken gekehrt haben. Also das ist in der Tat inzwischen eine ganz andere Veranstaltung. Aber wenn ich das jetzt noch nicht aus dem Blick des Medienhauses und der Redaktion sagen darf, sondern einfach nur aus meiner Sichtweise als Journalist, der auch ja immer noch recherchiert, bei allen Schwierigkeiten, die das hat und die will ich nicht kleinreden, taugt es eingeschränkt schon immer noch dazu, sich über politische Vorgänge relativ zügig einen Überblick zu verschaffen. Das ist schlechter geworden, das ist unangenehmer geworden von den Meinungen, die man sieht. Das sind Trolle, Zündler, Agitatoren, die jetzt nach oben gespült werden. Aber als Recherchetool ganz verloren, finde ich, hat es seinen Zweck noch nicht.
Damit haben Sie schon die Perspektive des Journalisten mitgeteilt, aber natürlich wollen wir auch dazu kommen, warum Sie sich auch als Medienhaus dazu entschieden haben, dort erstmal zu bleiben. Andere sind ja gegangen, das haben Sie auch angesprochen, direkt nach der US-Wahl, glaube ich, ist ein großer Schwung an Medienhäusern, auch Lokalzeitungen gegangen, aber Sie eben nicht. Jetzt würde ich natürlich wissen wollen gerne, warum Sie das bisher nicht gemacht haben.
Naja, ich kann schon jeden verstehen, jedes private Unternehmen, jedes private Medienunternehmen, jede Privatperson auch verstehen, die sagt, das mache ich nicht mehr mit, da fühle ich mich nicht mehr wohl, da tauchen Leute auf mit Meinungen, die weit jenseits dessen sich bewegen, was uns im demokratischen Diskurs gut gehen. Das ist so und das verstehe ich auch. Ich würde da die Grenze ziehen, wenn ich das sagen darf, bevor ich dann zu uns komme, ich würde da die Grenze ziehen, wo mir das Verständnis dann so ein bisschen abhanden kommt, wäre bei Bundesministerium. Wir haben ja gesehen, das Verteidigungsministerium lässt den Account ruhen, meine ich. Die Bundeswehr lässt den Account ruhen. Das Bundesumweltministerium, meine ich, hat sich da auch öffentlich so geäußert. Das finde ich dann schon schwieriger, weil sozusagen Institutionen unseres Landes sich in dieser Plattform, wo ja schon noch sich viele, viele Millionen Menschen bewegen, die man auch informieren kann. Ich finde, die hätten schon eine Pflicht, da weiter zu sein. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass das für öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten auch gilt. Also es gibt ja den Deutschlandfunk, glaube ich, der da 2004 24 am Anfang rausgegangen ist. Und da gab es ja so eine kleine Debatte auch drüber. Gehört nicht der öffentliche Rundfunk da noch hin, um diesen Trollen, diesen Hassern, diesen Agitatoren sozusagen die Stirn zu bieten? Und das ist so ein bisschen, ich will das nicht überhöhen, bitte nicht falsch verstehen. Ja, wir sind die Augsburger Allgemeine, wir haben mit unserem Twitter-Account ungefähr 40.000 Follower. Das ist jetzt alles nicht riesig. Aber ich finde schon, wenn jetzt alle gehen, die ein Gegengewicht zu dem, was da stattfindet, sein können, die auch vernünftigen Lokaljournalismus mit gecheckten, soliden Informationen dort in diese Feeds reintragen, wenn die alle gehen, dann wird ja nun das, was die Menschen dort sehen, auch nicht besser und wahrheits- und aussagekräftiger. Wir diskutieren die Frage, ob wir auf X bleiben sollen, schon regelmäßig hier, auch mit unseren Social-Media-Experten. Aber ich glaube, diesen Beschluss, tatsächlich offensiv rauszugehen, den würden wir aus diesen Gründen jetzt noch nicht vollziehen wollen.
Würden Sie denn eine rote Linie benennen wollen, ab wann das vielleicht der Fall wäre, wo Sie sagen, das macht hier keinen Sinn mehr?
Naja, man muss ja ganz ehrlich sein, als regionales Medienhaus, als Redaktion, die ja vor allem im Lokalen, im Bayerisch-Schwaben verwurzelt ist, ist jetzt Twitter für uns zur Gewinnung von Lesern und Leserinnen kein besonders wichtiges Medium. Ich glaube, das gilt für alle deutschen Redaktionen. Also wenn ich gucke, was wir da pro Monat an Page-Impressions habe, an Kauf-Button-Klicks, an Abo-Abschluss, die sich sozusagen auf unsere Präsenz auf Twitter zurückführen lassen, dann ist das im Vergleich zu anderen Social-Media-Inhalten, was weiß ich, bei uns spielt Facebook eine viel größere Rolle, das ist wirklich verschwindend gering. Und Twitter ist natürlich, und das wissen Sie natürlich auch, ist natürlich ein Instrument oder eine Plattform einer, sage ich mal, politischen Expertenblase auch in Deutschland. Also insofern, wenn wir uns da zurückziehen, dann wäre tatsächlich der ausschlaggebende Grund nicht, dass wir jetzt enttäuscht sind, was die Reichweite angeht oder enttäuscht wären, was sozusagen die Zahl derer angeht, die wir auf unsere Webpage dann ziehen aus Twitter. Das waren nie besonders viele, sondern das wäre halt dann der Fall, wenn man da das Gefühl hätte, gar niemanden mehr erreichen zu können, der sich für faktengeprüften, soliden Qualitätsjournalismus interessiert. Und so weit ist es aus unserer Sicht noch nicht. Aber ich gebe zu, das hängt auch damit zusammen, das gebe ich ganz offen zu, dass der Aufwand für die, was weiß ich, 10 bis 12 Tweets am Tag, die wir da noch auf dem ehemaligen Twitter unterbringen, der ist jetzt auch nicht gigantisch.
Haben denn die Leser eigentlich darauf reagiert, dass sie dort bleiben? Gab es da auch Kritik von Leserseite? Ich meine, Sie sagen es schon, das ist natürlich auch viel Medienbubble, aber es gibt ja auch andere Leute, die sich da aufhalten, die das auch immer noch wahrscheinlich nutzen oder eben auch nicht mehr nutzen, weil eben die Zustände sich so verändert haben.
Meines Wissens nicht. Also ich will das nicht ausschließen, dass bei unseren Social-Media-Kollegen da was angekommen ist. Ich weiß es aber nicht. Ich glaube nicht, sonst hätte ich es möglicherweise auch erfahren. Das liegt aber auch daran nochmal, dass für uns ehemals Twitter, jetzt X, wirklich als Social-Media-Plattform keine wirklich große Bedeutung hat. Also das ist schon mit ein entscheidender Punkt. Wir bedienen das mit durch einzelne Tweets noch, wo wir auf unsere Artikel verweisen, aber nennenswert Traffic auf unsere Seite kommt von Twitter nicht. Wie gesagt, hat auch mit unserem Publikum zu tun, mit unseren Leserinnen und Lesern, mit der Zielgruppe. Da ist es immer noch Facebook, wo gerade auch im regionalen Bereich, im Bereich Veranstaltungen, was ist los, wo wir viel, viel mehr Beziehungen haben und viel, viel mehr Leute erreichen können und auch dann ganz andere Zahlen haben, was diejenigen angeht, die dann über Facebook auf unsere Seite kommen oder vielleicht sogar mal ein Abo abschließen.
Andersrum, das hat der Kollege Piel auch gesagt, ist es ja so, dass Facebook eben auch kein einfacher Ort ist. Ne? Also das ist ja nun, wenn wir jetzt die ganze Zeit über X und wie schlimm das mittlerweile ist diskutieren, geht das manchmal so ein bisschen außer Blick, finde ich. Inwiefern müsste man nicht dann eigentlich konsequent sein und auch von Facebook verschwinden, wenn man jetzt sagt, man zieht sich zurück? Sie haben es ja nicht gemacht aus besagten Gründen, aber inwiefern blicken Sie auch darauf?
Das ist völlig richtig. Wir haben ja auch erlebt, wie sich nicht nur Elon Musk an Trump rangewanzt hat, wenn ich das so sagen darf. Ich meine, der ist sicher am nächsten dran. Er ist ja auch Teil der Regierungsmannschaft. Aber auch Mark Zuckerberg hat ja das Fact-Checking zumindest in den den USA eingestellt. Und insofern sind das alles andere als unproblematische Plattformen. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Wir sehen es aber für uns als lokale Medienmarke schon als wichtig an, auf den Smartphones der Menschen in der Region stattzufinden. Und ich würde auch sagen, da ist jetzt Facebook sicher nur für die Älteren unter uns ein gutes Beispiel. Wir können auch Instagram nehmen, was eine andere Zielgruppe hat, wenn auch nicht einen anderen Eigentümer. Natürlich versuchen wir so auch Zielgruppen zu erreichen, die wir vielleicht mit den traditionellen Print- und Online-Angeboten einer regionalen Medienmarke nicht mehr erreichen. Ich würde sogar sagen, dass diese Art von, jetzt sage ich mal, Imagebildung über Instagram Reels oder kleine Videos vielleicht das Wichtigste sind, warum wir da noch sind, und weniger die Hoffnung oder die Erwartung, dass wir dann wahnsinnig viel Traffics auf unsere Seiten bekommen oder sogar Abos abschließen. Aber mein Gott, wenn Sie mit jungen Leuten reden, mit angehenden Journalistinnen und Journalisten zum Beispiel, wenn die sich als Volontärin, Volontär bewerben bei uns, dann kriegt man ja auch mit, gerade wenn die nicht aus dem Verbreitungsgebiet kommen, wo sie von der Augsburger Allgemein gehört haben, wo sie mitbekommen haben, was wir so machen und wo sie immerhin so viel Interesse dann an uns gefunden haben, dass sie sich für einen Job oder eine Ausbildung bewerben. Und dann sind das halt oft diese sozialen Medien. Ich würde sagen, dass das schon auch ein wichtiger Aspekt ist, warum wir da schon noch einen gewissen Aufwand reinstecken. Aber alle wissen, das stimmt schon, der große Traffic auf unsere Webpräsenz kommt nicht über soziale Medien. Twitter ist da ganz klein, aber auch die anderen sind nicht riesig im Vergleich zu dem, was man über Discover oder Google natürlich auf die Seite bekommt.
Inwiefern muss man denn vielleicht auch allgemein so ein bisschen drüber nachdenken, wie man eben sich auf diesen großen sozialen Plattformen verhält, inwiefern man sich auch davon abhängig macht? Sie sagen jetzt auch, am Ende ist es gar nicht so viel, was dabei rumkommt, aber Sie brauchen es eben doch als auch markenbildend. Aber wünschen Sie sich da vielleicht auch andere Alternativen noch? Ich meine, wir haben jetzt bei Twitter Dinge wie Blue Sky und Threads auch, was natürlich aber auch wieder Meta ist. Aber es gibt auch europäische Initiativen, die zum Beispiel sagen, man macht vielleicht ein europäisches Netzwerk aus öffentlicher Hand. Glauben Sie, dass so eine Alternative geplant werden muss, dass man da vielleicht auch mal neu drüber reden muss, inwiefern man das als Medienhaus nutzt und sich da auch irgendwie abhängig macht in irgendeiner Weise?
Das ist sicher richtig und sollten wir tun. Wir sind zum Beispiel auch auf Blue Sky als Augsburger Allgemeine, also das haben wir dann auch gemacht. Allerdings jetzt auch sozusagen in einem wirklich überschaubaren Bereich, was sozusagen die Erträge da angeht oder die Zahl der Leute, die uns da folgen. Aber das machen wir schon. Ich weiß nicht, ob es wirklich gelingt oder anders formuliert, ich weiß nicht, ob eine komplett öffentlich aufgesetzte Plattform, wo dann auch staatliche Institutionen ein Stück weit dahinter stehen, ob das wirklich die richtige Alternative ist. Ich sehe es eher so, dass wir ja gerade auf der europäischen Ebene jetzt auch Gesetze haben, mit denen man diese großen Plattformen, diese großen kalifornischen Plattformen auch regulieren kann und sie ja durch hohe Strafzahlungen auch dazu zwingen kann, harmful content, also Inhalte, die Hate Speech beinhalten, die andere Menschen diskreditieren, die gegen Gesetze verstoßen in Deutschland, diese Plattform ja auch zwingen kann, die runterzunehmen. Und wenn ich das richtig weiß, findet ja eine Untersuchung der EU-Kommission gegen X statt im Moment, wo man sich auch ziemlich genau anschaut, was da gepostet ist und was eben nicht entfernt wird. Und wenn ich das richtig einschätze, ist das dem Elon Musk ja auch nicht wirklich egal. Also einen Teil der fast schon feindschaftlichen Gesinnung gegenüber Europa, die wir jetzt erleben aus der neuen US-Regierung, hat sicher auch damit zu tun, dass diese Regulierungsbestrebungen auf europäischer Ebene einem Menschen wie Musk überhaupt nicht passen. Ja? Und der europäische Binnenmarkt, das sind 450 Millionen kaufkräftige Menschen. Also bei allem, was wir immer schreiben und auch zu Recht analysieren über den relativen Niedergang Europas im weltweiten Vergleich, dieser Binnenmarkt ist schon noch ein Pfund, mit dem Europa wuchern kann. Und das nehmen die in sage ich jetzt mal, diese Internetbarone, wenn ich so sagen darf, in den USA schon ernst. Und ich würde ehrlich gesagt eher darauf setzen, dass man sagt, wie das der ehemalige zuständige EU-Kommissar Breton aus Frankreich gesagt hat, der hat sich ja so ein richtiges Battle geliefert mit Musk, wenn ihr euch nicht an unsere Regeln haltet, dann seid ihr halt raus. Und das finde ich den richtigen Zugang und den richtigen Angang im Umgang mit diesen Plattformen.
Ja, das sagt Peter Müller, der Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen. Und damit möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie heute zu Gast waren hier, Herr Müller. Vielen Dank.
Wiegand, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Wenn Sie Interesse haben an weiteren Stimmen aus dem Lokalen, was das Thema X und den Verbleib bzw. den Rückzug davon angeht, dann schauen Sie mal in unsere kommende Ausgabe. Es ist eine Sonderausgabe zum Thema Vertrauen und Transparenz im Lokaljournalismus. Wir schauen uns also an, was Lokalredaktionen unternehmen, um eben ihren Lesern mehr Einblicke in die eigene Arbeit anzubieten, um mehr Vertrauen zu erwirken, eine gute Verbindung zu dem Publikum auch zu haben. Und da haben wir viele Beispiele gesammelt, auch gute Interviews geführt zu all den Bereichen, wo eben vielleicht auch Vertrauen verloren gegangen ist in der Gesellschaft. Schauen Sie mal rein, Sie finden das Heft wie immer auf drehscheibe.org unter Ausgaben. Dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören, bleiben Sie lokal und bis zum nächsten Mal im Drehmoment.